Ja, schön, ich freue mich heute bei euch zu sein. Mein Name ist Jonas Müller und ich komme gar nicht so weit her heute. Und zwar, ich komme aus vom Heimaranplatz. Da wohne ich nämlich jetzt mit meiner Frau, deswegen war das eigentlich ganz easy, hierher zu kommen. Ganz ursprünglich komme ich aus Hessen. Wir sind aber schon echt früh hierher gekommen, also ich habe auch bayerisches Abitur und sowas machen müssen dann. Und meine Familie, die wohnt in Ottobrunn, also auch nicht so weit her. Also eigentlich bin ich dann auch so eine Form von gezwungener Wahlmünchner, weil das meine Eltern dann für mich irgendwie entschieden haben. Ich habe Theologie studiert, und zwar in München, in Hamburg und in Jerusalem. Und bin jetzt auch gerade dabei, in München mich zu promovieren im Neuen Testament über ein Thema, über den Paulusbrief, und zwar den Galaterbrief im Kontext des frühen Judentums. Ich bin 27 Jahre alt und ich habe letztes Jahr geheiratet, das war ein ziemliches Highlight und bin froh. Ich bin jetzt so ungefähr in der Mitte von der Promotion, dass jetzt so diese ganzen großen lebensverändernden Sachen irgendwie erstmal hinter mir sind und ich ein bisschen Ruhe arbeiten kann. So. Aber ich freue mich, dass ich heute bei euch predigen kann und ich denke, wir haben einen echt super Text heute. Und da freue ich mich, mit euch ein bisschen tiefer einzusteigen. Jetzt erzähle ich euch noch was über mich. Und zwar, früher, als ich habe eben erzählt, wir haben in Hessen gewohnt, im hessischen Hinterland in Biedenkopf. Und da war das so, wir hatten eine Wohnung, meine Family, und mein Papa, der hat sein Büro ein Stockwerk weiter oben gehabt. Und wenn meine Mama dann irgendwann gegen 5 oder 5:30 oder sowas, wenn wir ihr zu sehr, ich und meine Schwester, ihr auf die Nerven gegangen sind, dann hat die zu uns gesagt, geh doch einfach mal zum Papa hoch und frag den mal, wie lange der noch arbeiten muss, damit er dann runterkommt, weil die halt wollte, dass der sich mit uns beschäftigt, so, dass die auch mal ein bisschen Ruhe hat. So. Und dann ich und meine Schwester, wir fanden das natürlich toll, wir sind dann hoch, diese Treppe hochgekraxelt, haben geklopft und die Tür ist aufgegangen, hat sich gefreut, uns zu sehen und die Frage ist natürlich direkt aus uns herausgeplatzt und zwar, Papa, wann kommst du runter zum Spielen? So. Und mein Papa, der hat dann immer so eine dieselbe Antwort ungefähr gegeben, die uns auch zufriedengestellt hat. Und zwar hat er gesagt, ja, ich komme gleich nur noch 5 Minütchen oder ich komme gleich nur noch ein halbes Stündchen. Und dieses Chen, das hat uns als Kinder also so überzeugt, dass diese Zeit so kurz sein muss, dass er praktisch direkt hinter uns die Treppe runtergeht. Und deswegen sind wir dann froh abgezogen und wieder runtergegangen und haben dann da gewartet auf den. So, und das hat ein bisschen was zu tun mit unserem Predigttext, den ich uns jetzt vorlesen werde, aus Johannes 16, die Verse 16 bis 23. Und zwar, da steht, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten. Und er sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr nichts fragen. Mit dem heutigen Predigttext steigen wir ganz tief ein in das Johannesevangelium. Der Text befindet sich in einem Teil des Evangeliums, der besonders genau von Johannes ausgearbeitet ist und den wir nicht so genau in den anderen Evangelien finden. Es sind nämlich die sogenannten Abschiedsreden oder die Abschiedsrede von Jesus, in der er seinen Jüngern nochmal viel mitgibt und sie vorbereitet darauf, dass er weggeht, dass er abwesend sein wird und sie auch schon seinen Tod am Kreuz andeutet. Diese Abschiedsreden sind deswegen so spannend, weil sie schon immer nicht nur historisch so auf die Jünger gedeutet wurden, sondern weil die sich auch auf die Gemeinde von Jesus Christus, also alles, was dann danach kommt, beziehen und bezogen werden können. Jesus erzählt da vom Kommen des Geistes, er redet davon, dass dieser Geist bei den Jüngern ihn selbst vertreten wird in seiner Abwesenheit. Und eine ganz wichtige Sache, er betet sogar für seine Jünger und nicht nur für seine Jünger, sondern auch für uns. Also für alle, die durch seine Jünger zum Glauben kommen, in Kapitel 17, also ein Kapitel weiter hinten. Dieser Abschnitt des Johannesevangeliums gehört also definitiv mit zu diesen großen Reden von Jesus. Und das haben wir manchmal nicht so auf dem Schirm, man denkt dann eher an die Bergpredigt oder sowas. Das ist so das Setting von unserem Text. Da kommen viele Themen zusammen und vor allem Zeitebenen, wie wir das eben gehört haben. Und diese Zeitebenen, die möchte ich jetzt ein bisschen entwirren. Und dabei wird uns deutlich werden, was das Ganze mit unserer Gegenwart zu tun hat. Und wir werden sehen, dass dieser Text wirklich nicht besser in diese Zeit nach Ostern passen könnte. Nach diesem anfänglichen Durcheinander ist eins klar. Die Jünger verstehen noch nicht so richtig, was Jesus ihnen sagen will. Im Prinzip entfaltet sich die Szene so, wie wir das eigentlich alle kennen müssten aus der Schule. Und zwar, der Lehrer erzählt irgendwas, was bei den Schülern auf Unverständnis trifft. Und dann wird natürlich nicht, da meldet sich keiner, sondern wird erstmal getuschelt. So, hast du verstanden, was der gesagt hat? Nö, ich auch nicht. So. Und dann wird das immer lauter, das Gemurmel. Und diese Frage unter den Jüngern wird immer klarer und es kristallisiert sich heraus. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Aber das bleibt dann immer noch so in der Klasse irgendwie. Da traut sich immer noch keiner, den Lehrer direkt zu fragen, bis der Lehrer dann merkt, diese Unruhe, die da herrscht und selbst nachfragen muss. Und wie ein guter Lehrer greift er diese Frage von den Schülern, also in dem Fall von den Jüngern, nochmal auf, um sicherzugehen, dass es auch wirklich ihre Frage ist. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und er sprach zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Erst nachdem Jesus also diese im Raum stehende Störung der Frage thematisiert hat, antwortet er auch selbst auf diese Frage der Jünger. Und was er sagt, ist erstmal nicht so vielversprechend für sie. Damit sind wir bei unserer ersten Zeitphase, von der Jesus spricht, und zwar die Zeit der Trauer. Jesus macht deutlich, dass die Zeit seiner Abwesenheit eine Zeit der Trauer sein wird. Es wird nicht leicht für die Jünger, sondern Weinen und Klagen wird ihr Leben bestimmen. Ganz anders sieht es in dieser Zeit für die Welt aus, so wie Jesus das nennt. Genau umgekehrt beschreibt er da die Freude, die herrschen wird in der Welt. Von Anfang an ist aber klar, dass diese Trauer auch wieder ein Ende haben wird. Jesus hat ja ganz am Anfang gesagt, dass er wiederkommt und damit schon sozusagen angedeutet, dass sich auch wieder was ändern wird. Er kündigt also mehr oder weniger so eine Art Fernbeziehung mit seinen Jüngern an, indem er sagt, ich bin weg, aber ich komme auch wieder. Und ich habe ungefähr 1,5 Jahre in einer Fernbeziehung gelebt, mit unterschiedlichen Distanzen, so von 4.000 Kilometern bis zu 400 Kilometern. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass diese lebendige Beschreibung von Weinen und Klagen die Situation ziemlich gut trifft. Aber das, was Jesus hier beschreibt, ist etwas viel Gravierenderes. Denn er beschreibt die Abwesenheit von ihm selbst, die Abwesenheit des Gottessohnes. Was meint er damit? Mit Blick auf Ostern, was wir ja gerade erlebt haben erst, legt sich eine Interpretation nahe. Die Abwesenheit des Gottessohnes, die Jesus hier beschreibt, die Abwesenheit ist das, was die Jünger erleben werden, wenn sie die Kreuzigung sehen, wenn sie bei der Kreuzigung da sind oder davon hören. Das, was wir an Karfreitag noch uns daran erinnert haben, das wird hier beschrieben. So wie für Jesus selbst das Kreuz zum Ort der erlebten Gottesferne wird, also mein Gott, warum hast du mich verlassen, wie wir das nachlesen können, so ist es genauso auch für die Jünger. Das Kreuz wird zu so einem Ort der Abwesenheit, ein Ort des Todes auch für seine Jünger. Und an dieser Stelle erscheint die Welt auf der anderen Seite, die Welt, die sich darüber freut, als der Inbegriff von so einer Sphäre der Gottlosigkeit. Weil wer kann sich darüber freuen, über die Abwesenheit des Gottessohnes, wenn nicht irgendwas, was komplett anders ist als dieser selbst? Aber dabei bleibt es in unserem Text nicht. Jesus, der beschreibt so eine Art Zeitenumschwung. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und genau diesen Umschwung von Traurigkeit untermalt Jesus mit einem Bild. Dazu benutzt er so die Geburt. Die Geburt ist mit Schmerzen verbunden. Aber nachdem das Kind dann auf der Welt ist und man es in den Händen hält, dann erinnert sich die Mutter nicht mehr daran, weil sie sich so sehr freut über dieses Kind. Das Bild der Geburt lässt gleichzeitig so die Zeit der Trauer in einer ganz neuen Perspektive erscheinen. Diese Zeit ist keine Zeit der absoluten Trauer, sozusagen, wo nur Trauer über Trauer, sondern es ist eine Trauer mit Ziel. Es ist eine Trauer, die Wehen gleicht, die auf eine Geburt hinführt. Die Trauer ist selbst Zeichen der Transformation, die auf dem Weg ist. Die Trauer ist selbst Zeichen von ihrem eigenen Ende. Was ich an diesem Bild so von der Geburt noch zusätzlich so schön finde, ist, dass mit der Geburt, und da steht ja extra da, ein Mensch zur Welt gekommen ist. Die Geburt ist und die damit verbundene Freude so verändert also auch das, was dieser Text unter Welt versteht, was Johannes, was Jesus unter Welt verstehen. Und erst hatten wir so das ganz negative Bild, nur ein, zwei Verse vorher, und jetzt kommt ein Mensch zur Welt. Das heißt, es ist nicht mehr einfach nur die wiedergöttliche Sphäre, sondern die Welt wird wie durch diese Freude der Geburt zu einem Raum für neues Leben, für diesen neuen Menschen. Mit diesem Bild kann Jesus das Wiedersehen mit den Jüngern beschreiben. Ich habe ja eben schon mal von Fernbeziehungen geredet und ungefähr so sieht das dann auch aus. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Was meint Jesus damit? Wenn wir im Evangelium weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern wirklich wieder begegnet. Die Freude des Wiedersehens realisiert sich also in der Auferstehung von Jesus und danach in den Visionen und in den Begegnungen mit Jesus. Sie ist am Ende des Evangeliums schon ganz, also explizit präsent. Und dafür steht auch diese ständige Wiederholung von eine kleine Weile, so wie ich das am Anfang in der Geschichte erzählt habe. Und die kommt in diesem Text allein 7-mal vor. Jesus ist eine kleine Weile nicht mehr sichtbar und dann nach einer kleinen Weile mit der Auferstehung ändert sich das Ganze wieder. Wir müssen uns fragen, jetzt war es das also? Ist das schon die ganze Bedeutung von unserem Text? So, dass alles schon geklärt ist innerhalb von dem Evangelium. Das Evangelium ist aber kein Märchen, wo jetzt am Ende alle glücklich wieder weiterleben und dann ist einfach vorbei, sondern es ist ein offener Text. Offen für die Zukunft und damit offen für unsere Gegenwart. Der Kreis von Trauer und Freude ist also noch nicht geschlossen. Was ist uns in unserem Text als so eine Vorwegnahme des Endes von dem Evangelium begegnet, das ist nicht schon das Ende von dem, was es für uns bedeutet. Denn neben dem zeitlichen Bezug auf Kreuzigung und Auferstehung von Jesus hat unser Text eine darüber hinausgehende Relevanz für unser Leben. Und diese bezieht sich auf die Zeit nach den Erscheinungen von Jesus, also die Zeit, in der wir bis heute immer noch leben. Das ist eine Zeit, in der sich auf der einen Seite die Freude vom Wiedersehen Jesu schon in seiner Auferstehung realisiert hat und die Trauer als besiegt gelten kann. Aber es ist auch eine Zeit der sichtbaren Abwesenheit Jesu und damit hat auch die Trauer eine Aktualität wiedererlangt. Uns wird klar, dass das, was wir in Johannes 16 nacheinander, was in Johannes 16 nacheinander beschrieben wird, also Trauer und Freude, dass sie in unserer Zeit und ja auch in unserem Leben eine Gleichzeitigkeit darstellen. Also dass beides gleichzeitig da ist. Nicht erst Trauer, dann Freude, sondern Freude und Trauer. Die Freude der Auferstehung, in der sich die Anwesenheit und Sichtbarkeit Jesu zeigt, die haben wir gerade erst an Ostern gefeiert. Es ist aber auch eine Zeit, die nicht vollendet ist, in der wir leben, sondern sich wie die Frau, die in den Wehen liegt, immer noch nach der zukünftigen Freude ausstreckt und mit dem Kommen von Jesus rechnet. Die Lage ist also ein bisschen anders als das, was wir gelesen haben, wie es für die Jünger ausgesehen hat. Und die Lage und die Situation, in der Jesus diese Worte ursprünglich zu seinen Jüngern gesagt hat. Diese Worte kommen also zu uns in einer durch Kreuz und Auferstehung gebrochenen Optik. So wie ein Lichtstrahl, was sozusagen im Wasser, im Aquarium, und dann ändert sich so der Winkel ein bisschen. So ist das für uns. Was bedeutet das? Wenn Jesus von der zukünftigen Freude spricht, dann meint er damit keine Vertröstung hin auf irgendeine ferne, jenseitige Zukunft, sondern die Freude bricht sie schon im Hier und Jetzt, in der Beziehung zu diesem Jesus und in der Beziehung, wo sein Heiliger Geist ausgeschüttet wird, Bahn. Die Freude, die wir jetzt schon haben, kann uns keiner nehmen. Und sie ist auch schon heute eine Freude, die aus dieser wiedergöttlichen Welt einen Lebensraum für uns machen kann. Diese Freude bewirkt nicht nur, dass wir uns nach einer Zukunft sehen, sondern lässt uns schon ganz im Hier und Jetzt ankommen. Das können wir auch schon aus unserem Text rauslesen. Und zwar am Anfang sagt Jesus ja, ganz aus der Perspektive der Jünger, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, nicht mehr sehen, und wiedermals eine kleine Weile, und dann werdet ihr mich sehen. Am Ende des Abschnitts aber ändert sich die Perspektive und Jesus sagt, aber ich will euch wiedersehen. Es geht also um das Sehen von Jesus. Nicht mehr unsere Perspektive ist ausschlaggebend, sondern das, was Jesus sieht. Und ich sage mal so, es ist schön, dass wir dieses Jahr eine Jahreslosung haben, die zufälligerweise 1. Mose 16, Vers 13 heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist kein Satz der Zukunft, sondern ein Satz der Gegenwart und damit auch ein Satz, der diese Freude zum Ausdruck bringt. Die Freude ist also eine Beschreibung von unserer Realität, wie sie seit Ostern in unserer Gottesbeziehung herrscht, auch wenn wir noch auf dieses Wiederkommen von Jesus warten. Aber was wir auch erkennen, diese Zeit ist ja nicht nur von Freude gekennzeichnet, ich habe das schon gesagt, sondern vor allem auch von Trauer. Trauer in unserem eigenen Leben, Trauer, wenn wir auf die Unvollkommenheit der Welt und die Ungerechtigkeit in der schauen. Und dazu reicht ja schon nur ein kurzer Blick in die Nachrichten, um darauf zu hören, manchmal, was so bei seinen Freunden und im Verwandtenkreis irgendwie alles immer so passiert. Aber anders als eine radikale Trauer, die nichts anderes kennt als sich selbst, ist die Trauer, von der wir in diesem Text lesen, eine Trauer, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Das wird schon ganz am Anfang von dem Text klar, wenn Jesus ja einleitet, dass seine Jünger ihn wiedersehen werden. Das heißt, bevor überhaupt von Trauer die Rede ist, wissen die Jünger schon, dass es wieder vorbei sein wird. Die Trauer weiß also um ihr eigenes Ende. Und dieses Wissen um das Ende der Trauer und den Beginn der Freude macht die Trauer selbst zu einer auf die Zukunft ausgerichteten Situation. Das heißt, sie bleibt nicht für sich, sondern sie ist offen für das, was noch kommt. Sie ist offen für die Zukunft Gottes. Sie ist offen für die Zukunft Gottes. Und so gesehen ist auch alle Verzweiflung in der christlichen Trauer eine Aufforderung, also in unserer Trauer eine Aufforderung an Gott mit seiner Zukunft zu uns zu kommen. Das heißt, wir haben das letzte Lied, was wir hatten, das war von Maranatha Worship oder sowas, das ist sozusagen genau dieses, Maranatha, Jesus, komm, was sich in unserer Trauer, wenn wir traurig sind, sozusagen Ausdruck verleiht in einer nicht wörtlichen Art und Weise. Und das ist ein Gedanke von unserem Text, der eigentlich unserer Erfahrung von Trauer widerspricht. Entweder wir lehnen also ab, was wir hier lesen, oder wir sind offen für diese biblische Perspektive auf unsere Trauer und lassen unsere Trauer in einem neuen Licht erscheinen. Und was wichtig ist, wir rauben ihr dadurch nicht den Charakter als Trauer. Das heißt, nicht durch unsere Anstrengung oder wie irgendwas verwandeln wir die dann in Freude. Aber wir erkennen, dass unsere Trauer im christlichen Glauben eine Offenheit für die Zukunft Gottes anzeigt. Deine Trauer ist also ein Zeichen der Zeit, in der wir leben und muss nicht irgendwie von dir geändert werden. Und das ist auch in unserem Text nicht so, sondern in unserem Text, da ist diese ganze Verwandlung ist etwas, was Gott macht, nicht unsere Anstrengung. Aber diese Trauer ist gerichtet auf ihr eigenes Ende. Und ich vergleiche das mal mit einem ganz banalen Alltagsgeschehen, womit wir das ganz gut so vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Und zwar, ich habe so einen elektrischen Rasierer. Und wenn man den nicht ständig auflädt, dann kommt irgendwann so ein rotes Licht und das blinkt auch. Das kennt ihr vielleicht von anderen elektrischen Geräten halt auch. So. Und wenn man das Ding dann nicht sofort lädt, dann geht auch dieses rote Licht aus. Das heißt, dieses rote Licht, das ist auch normal, wenn es aufgeladen ist, ist es nicht da. Das heißt, einzige Sinn, einzige Funktion von diesem roten Blinklicht ist zu zeigen, ich gehe gleich aus, ich gehe gleich aus, ich gehe gleich aus. Und genau so, würde ich sagen, ist das mit der Trauer. Wenn wir Trauer empfinden, dann heißt es nicht, dass es was Schlechtes ist oder irgendwas, sondern es gehört in diese Zeit immer noch hinein. Aber selbst wenn wir das empfinden, in diesem Empfinden der Trauer, können wir immer schon merken von unserem Text aus, dass die Trauer sagt, ich werde vorübergehen, ich werde vorübergehen. Die Trauer wird in der Zukunft verlöschen. Und genau in dieser Weise versteht Jesus sie, als ein Zeichen für ihre eigene Beendigung in der Zukunft. Wir lernen eine ganze Menge von unserem Text. Und von seiner Botschaft entspinnen sich so ganz verschiedene Verstehensfäden. Den ersten haben wir darin erkannt, dass der Text den Tod und die Auferstehung von Jesus vorwegnimmt. Das, was in dem Evangelium noch selbst passieren wird. Er will die Jünger auf diese Ereignisse vorbereiten. Sie werden Jesus nicht sehen, aber nur eine kurze Zeit. Das erfahren wir am Ende des Evangeliums in den Kapiteln 20 und 21. Aber was Johannes da aufgeschrieben hat, ist kein vollkommen in sich geschlossenes Werk, das nichts mehr mit uns zu tun hat, sondern genau das Gegenteil. Deswegen hat auch unser Text eine durch Kreuz und Auferstehung gebrochene Botschaft für uns. Das heißt, eine Botschaft, die in der Perspektive von Kreuz und Auferstehung erscheint. Auf das Nacheinander von Trauer und Freude in unserem Text folgt eine Gleichzeitigkeit. Das heißt, dass unsere Trauer nicht von uns durch Freude weggearbeitet werden muss, das habe ich gesagt. Vielmehr ist die Auferstehung Jesu ja eigentlich schon der reale Sieg der Freude über die Trauer, aber bis zur endzeitlichen Wiederkunft sind noch so die letzten Schatten der Trauer in der Welt zu spüren und in unserem Leben zu spüren. Und diese letzten Schatten sind dabei leider oft viel realer als diese Freude, als die Realität der Freude. Aber was unser Text uns heute zeigt, ist, dass die Freude, die wir schon jetzt empfangen, uns hilft, ganz im Hier und Jetzt zu leben, weil Jesus unsere Geschichte schon entschieden hat, in Kreuz und Auferstehung. Es geht in unserem Text nicht einfach um eine Vertröstung auf die Zukunft, die sagt, irgendwann wird es besser, sondern er sagt, diese Freude, die ist für uns auch jetzt schon Realität. Dann haben wir aber auch gehört, dass wir durch Johannes eine neue Perspektive auf unsere Trauer, auf diese andere Seite bekommen können. Sie ist nicht einfach mehr radikale Trauer, sondern sie ist selbst Zeichen ihres Endes. Und damit immer schon auf die Durchsetzung der Freude durch Gott ausgerichtet. So macht uns selbst unsere Trauer radikal offen für die Zukunft Gottes und die Verwirklichung seiner Realität. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, was du uns mit diesem Text sagen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du zu deinen Jüngern gesprochen hast. Und ich danke dir dafür, dass du auch zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Freude zu uns kommst, dass wir mit dieser Perspektive von Ostern weiterleben können in unserem Leben und dass wir dadurch ganz im Hier und Jetzt sein können, dass wir uns getragen wissen dürfen, dass du unsere Geschichte, dass du und das, was über unserem Leben steht, dass du uns schon bestimmt hast. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du bei uns bist in unserer Trauer, weil du weißt, wie das sein kann in dieser Welt. Und du weißt, wie das sein kann, wenn es sich anfühlt, dass alles gegen einen ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese neue Sicht auf die Trauer, die uns in deinem Evangelium offenbart wird, dass du uns die verinnerlichen lässt, dass du die uns ganz tief ins Herz schreibst, dass wir traurig sein dürfen, aber dass in dieser Trauer immer schon angelegt ist, dass du sie wegnehmen willst. Und dass sie am Ende doch ein Zeichen wird für die Hoffnung, die wir im Glauben an dich haben. Darum möchte ich dich bitten. Amen.